Okay, jetzt könnt ihr mich hören. Ihr Lieben, ich will die Chance ganz am Anfang noch mal kurz nutzen, um mich ganz, ganz kurz vorzustellen für den einen oder die andere, die mich vielleicht hier noch nicht kennengelernt oder gesehen haben. Ich bin Niklas und halte heute meine erste Predigt als Pastor dieser Gemeinde. Okay? Vielen Dank. Das große Aber kommt jetzt, denn offiziell darf ich mich noch gar nicht Pastor nennen eigentlich. Die Gemeinde, ihr habt mich berufen, der Dienstvertrag ist unterschrieben und seit 1.10. bin ich auch offiziell im Dienst, aber ich bin eben doch noch nicht offiziell Pastor, denn dafür fehlt noch die Ordination durch den Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Bevor die aber geschehen kann, muss ich erst meine Masterarbeit bestanden haben, die natürlich abgegeben ist, aber die Bewertung steht halt noch aus. Bis dahin bin ich also noch ordentlich immatrikulierter Theologiestudent und damit hat für mich, wie für so viele andere Studierende in diesem Monat, auch das Wintersemester begonnen, das neue. Bloß, dass ich eben nicht Ersti oder so bin, sondern Letzti. Mein letztes Semester ist angebrochen. 5 Jahre sind vergangen, was im Großen und Ganzen ja gar kein so langer Zeitraum ist. Denn im Vergleich dazu geht die Schule ja so 10 bis 13 Jahre, das Berufsleben ungefähr 40 plus minus. Da fallen 5 Jahre nicht so sehr ins Gewicht. Und trotzdem war das jetzt ein Abschnitt meines Lebens, der mich enorm geprägt hat, in dem ich ja vielleicht nicht mehr in die Höhe, aber doch mental und emotional und so gewachsen bin. Und es war ein Lebensabschnitt, bei dem ich vor 5 Jahren eben noch nicht damit gerechnet hätte, wie kurz er sich doch danach anfühlen wird. Und wo ich auch noch längst noch nicht wusste, wohin er mich einmal führen wird. Und jetzt stehe ich, wie vor 5 Jahren, wieder ganz am Anfang eines neuen Lebensabschnitts, in dem alles neu ist. Mein Wohnort ist ein anderer, mein Tagesablauf sowieso. Ich bin in einer neuen Gemeinde mit vielen neuen Gesichtern, die ich noch nicht kenne. Ein paar von denen schon, aber viele noch nicht. Vielleicht bist du ja gerade auch in einer ganz ähnlichen neuen Situation. Im 12.1 wollen wir Semestereröffnungsgottesdienst feiern. Ihr werdet mitkriegen, viel wird aufs Studium und so ausgerichtet sein und auf Ausbildung, aber nicht alles. Ich denke, ihr werdet euch trotzdem auch viel mitnehmen können. Denn solche und ähnliche Übergänge und Wechsel kommen im Leben ja immer wieder vor. Du hast davon ja selbst bestimmt schon einige erlebt. Die Einschulung, recht nah am Anfang des Lebens, dann Umzüge, Schulwechsel, Schulabschluss, Beginn der Ausbildung oder des Studiums, noch mehr Umzüge. Der Beginn in den Job, der Weg in den Job hinein, Beziehungen, die beginnen und enden, Krankheiten, die das Leben auf einmal komplett umwerfen, der wohlverdiente Rentenbeginn. Manche dieser Übergänge geschehen ja fast automatisch, so wie die Einschulung zum Beispiel. Mit 5 oder 6 Jahren kommt man nun mal in die Schule, da kann man als Kind nicht so sehr viel gegen tun. Ein bisschen wie dieser erste Anstieg in einer Achterbahn kommt dieser Moment immer näher. Und vielleicht blickt man als Kind mit Vorfreude da drauf oder auch mit Unsicherheit oder sogar mit Angst auf den immer näher kommenden Höhepunkt, bis der Moment auf einmal da ist. Kurz bleibt alles stehen, es geht nicht mehr weiter nach oben und auch noch nicht nach unten, aber dann geht die wilde Fahrt los. Immer wieder fühlt sich das Leben genauso an, wie eine Achterbahnfahrt, auf der man einfach mitgerissen wird. Aber dann gibt es eben auch solche Übergänge, die man, ich sag mal, etwas bewusster gehen kann. Wie eine Brücke, die man ganz bewusst betreten und überqueren kann. Da gibt es solche Übergänge, die muss man wirklich wagen zu gehen. Ich stelle mir da ein bisschen so eine wild hin- und her schwingende Hängebrücke vor, bei der man definitiv nicht nach unten schauen sollte, weil man durch die Latten, aus denen diese Brücke besteht, ja eben schon den Abgrund sehen kann. Und genauso fühlt sich ja auch der eine oder andere Übergang von einem Lebensabschnitt in den nächsten an, finde ich jedenfalls. Studium und Ausbildung zum Beispiel sind ein bisschen so wie eine solche Brücke. In dieser kurzen Zeit, kurz vor und kurz nach dem Schulabschluss, da steht einem ja die ganze Welt offen. Es gibt so viele Chancen und Möglichkeiten und auch so viel Unsicherheit für viele. Was soll ich studieren? Irgendwas mit Menschen oder vielleicht doch was mit Medien? aber was ist, wenn mein Wunschstudiengang am Ende doch nicht der richtige für mich ist? Sollte ich vielleicht erstmal ein FSJ machen? Oder vielleicht doch lieber Work and Travel in Australien, das klingt viel spannender. Aber was, wenn ich danach immer noch nicht weiter weiß? Dann doch eine Ausbildung? Oder ein Orientierungsjahr oder Bibelschule oder. Ihr seht, es gibt tausend Möglichkeiten, abzubiegen, hinauszuzögern und diese Brücke der Ausbildung oder des Studiums eben noch nicht zu betreten. Für viele andere Lebensübergänge ist das ganz ähnlich. Und das ist ja auch erstmal eine gute Sache, dass man sich Zeit lassen kann, dass man die Möglichkeit hat, eine solche Entscheidung, die ja schon recht wichtig ist, nämlich die nach dem Ausbildungsplatz oder dem Studiengang, sich Zeit dafür zu lassen, um wirklich herauszufinden, was denn wirklich passen kann. Für mich sah das nach dem Abitur ein bisschen anders aus. Ich wusste schon 1-2 Jahre vorher felsenfest, was ich mal studieren möchte und bin quasi blindlings einfach auf diese Brücke raufgerannt. Wie das für mich ausgegangen ist, erzähle ich euch später. Erstmal möchte ich euch in den Bibeltext für diese Predigt hineinnehmen. Er steht in Josua 1, die Verse 1 bis 9 und erzählt von einer Situation, in der das Volk Israel quasi direkt vor einer solchen Brücke steht, die in ihr neues Leben führt. Und sie sind kurz davor, hinüberzugehen. Ich lese aus der Basisbibel. Mose, der Knecht des Herrn, war gestorben. Ihm hatte Josua, der Sohn des Nun, gedient. Da sagte der Herr zu Josua: Mein Knecht Mose ist tot. Jetzt mach dich auf und überquere den Jordan. Zieh mit dem ganzen Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, geben will. Ich gebe euch jetzt jeden Ort zum Besitz, den ihr mit euren Füßen betretet. So habe ich es Mose versprochen. Und so weit soll euer Gebiet reichen. Von der Wüste bis zum Libanongebirge. Vom großen Fluss Euphrat mit dem Land der Hethiter bis zum großen Meer im Westen. Niemand kann sich dir entgegenstellen, solange du lebst. Ich werde mit dir sein, wie ich es mit Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht fallen und lasse dich nicht im Stich. Sei stark und mutig. Du wirst diesem Volk das Land zum Erbbesitz geben, denn ich habe ihren Vorfahren geschworen, dass ich es ihnen geben werde. Sei nur ganz stark und mutig. Gib Acht, dass du ganz nach der Weisung handelst, die dir mein Knecht Mose mitgegeben hat. Du sollst davon nicht abweichen, weder nach rechts noch nach links. So hast du Erfolg bei allem, was du unternimmst. Hör nicht auf, in dem Gesetzbuch zu lesen und denk Tag und Nacht darüber nach. So weißt du, worauf du Acht geben musst. So kannst du dein ganzes Tun danach ausrichten, wie es darin geschrieben steht. Darin wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Dann hast du Erfolg. Ich habe dir doch gesagt, dass du stark und mutig sein sollst. Fürchte dich nicht und schrecke vor nichts zurück. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Ihr Lieben, die Israeliten in dieser Situation befinden sich in einer Übergangsphase, die ja tatsächlich schon 40 Jahre dauert. Nachdem sie nämlich aus der Sklaverei in Ägypten entkommen sind, waren sie so lange in der Wüste unterwegs, ohne ein richtiges Zuhause zu haben. Fast alle, die damals schon gelebt haben, sind inzwischen tot. Eine vollkommen neue Generation ist jetzt endlich am Ziel, so gut wie angekommen. Es muss nur noch ein Fluss überquert werden und ja, ein Land eingenommen werden, aber erste Dinge zuerst und zuerst ist der Fluss dran. Und nein, eine Brücke gab es hier leider nicht. Tatsächlich gibt es, wenn meine Recherche richtig war, nirgendwo in der Bibel eine richtige Brücke, so aus Stein oder Holz. Ich habe nachgeguckt, als ich erfahren habe, dass ich über das Thema Brücken predigen soll, aber nichts gefunden. Falls euch doch irgendein Bibeltext einfällt, in dem eine Brücke vorkommt, dann sagt mir gerne nach dem Gottesdienst Bescheid, dann kann ich da nochmal nachgucken. Wie dem auch sei, das Volk steht jedenfalls kurz davor, endlich den Schritt ins neue Leben im verheißenen Land zu wagen. Und es ist jetzt schon alles neu und ungewiss, denn nicht mehr Mose steht an ihrer Spitze, sondern er ist tot und Josua ist sein Nachfolger. Mir fällt es gar nicht schwer, mich hier in Josua hineinzuversetzen und so ein bisschen nachfühlen zu können, wie er sich in dieser Situation wohl gefühlt haben könnte. Ich meine, er trägt ja jetzt auf einmal die ganze Verantwortung für das Volk. Alle Erwartungen, die die Leute an Mose, den großen Mose, durch den Gott so viele Wunder getan hat, hatten, sind auf einmal auf ihn gerichtet. Da kann definitiv ein bisschen Selbstzweifel dazugehören. Darum steht, glaube ich, auch direkt am Anfang des Josua-Buches auch diese Rede Gottes zu ihm, in der Gott ihm Mut macht für das, was vor ihm liegt. Sei mutig und stark, sagt Gott zu Josua, halt dich an das, was ich dir gesagt habe, dann wird schon alles klappen. Ich bin bei dir, was auch immer passiert. Das ist so ziemlich die Kernaussage des Predigtexts. Und ja, damit hätten wir es dann ja also schon. Die Israeliten überqueren also den Fluss, nehmen das Land ein, folgen dem Willen Gottes, Ende gut, alles gut. Schön wär's. Aber wenn man diese 40 Jahre in der Wüste überspringen würde und auch nicht so sehr darauf achtet, was danach so alles passiert, dann hätten wir hier tatsächlich eine kurze, knappe, kernige Geschichte des Triumphes von Gott, der sein Volk befreit und in den Sieg führt. Eine Geschichte, die auf jeden Fall dem Mut und der Stärke entspricht, die Gott Josua zuspricht. Aber so leicht ist das dann eben doch nicht. Denn 40 Jahre zuvor befinden sich die Israeliten in einer ganz, ganz ähnlichen Situation. Schon damals waren sie kurz davor, ins verheißene Land einzuziehen. Bevor aber das ganze Volk in dieses Land hineinmarschiert wäre, wird in Numeri, das ist das vierte Buch Mose, berichtet, wie Mose 12 Männer als Spione in das Land hineinschickt, um es auszukundschaften, um zu schauen, wie gut, wie fruchtbar dieses Land ist, ob es sich lohnt, dort zu leben und natürlich auch, um zu gucken, wie stark denn die Bevölkerung des Landes ist, wie stark befestigt ihre Städte sind und so. Unter diesen 12 Kundschaftern war auch Josua als junger Mann dabei. Die 12 Männer ziehen also von Süden durch die Wüste hinein nach Kanaan und was sie dort vorfinden, ist gutes, fruchtbares Land. Einmal kommen sie sogar in ein Tal, das von riesigen Früchten nur so sprießt. Sie finden riesige Weintrauben, also nicht die Beeren, die Weinbeeren sind groß, sondern die Traube, die Rispe. Und sie finden Granatäpfel und all das nehmen sie mit. Aber was sie eben auch vorfinden, sind starke Völker mit gut befestigten Städten, die sicherlich kein Interesse daran haben, dass sich die Israeliten dort einnisten. Und mit dieser Kunde kehren sie zu Mose und dem Volk zurück. Dann zeigen sie ihnen die Früchte des Landes vor und berichten, wie gut es dort ist. Aber sie erzählen natürlich auch von den potenziellen Gegnern, die sie dort erwarten. Und die Israeliten reagieren gar nicht gut darauf. Sie bekommen es mit der Angst zu tun. Und am liebsten würden sie nach Ägypten zurückgehen, wo sie wenigstens wussten, woran sie waren. Ja, Ägypten war jetzt auch nicht alles ideal, aber wenigstens hatten sie genug zu essen. Und selbst wenn sie doch in Ägypten oder in der Wüste gestorben wären, dann wäre das doch immer noch besser, als jetzt hier in einem unbekannten Land durchs Schwert zu fallen. Das denken sie zumindest. Das war auch nicht das erste Mal, dass das Volk danach schrie, zurück nach Ägypten zu gehen. Eigentlich ist das immer wieder passiert, wenn es mal zu Schwierigkeiten kam. Josua und Kaleb, ein anderer der 12 Kundschafter, versuchen währenddessen zusammen mit Mose und Aaron das Volk zu beruhigen und ihnen wieder neuen Mut zu machen. Aber die anderen 10 Kundschafter erzählen stattdessen noch weitere Gerüchte und verbreiten sie. Zum Beispiel, dass die Menschen in Kanaan, dass das alles Kannibalen wären. Was jetzt nicht gerade hilfreich ist, wenn man versucht, ein verängstigtes Völkchen dazu zu bewegen, sich in ein neues Land zu bewegen. Die Angst vor dem Fremden, vor dem Neuen, vor dem, was sie wohl erwarten wird, hat die Israeliten hier nicht zum ersten Mal komplett gelähmt. Sie konnten hier partout nicht darauf vertrauen, dass Mose sie sicher führt und Gott seine Verheißung, dass er ihnen dieses Land schenken wird, erfüllen wird. Einmal, da bin ich so 12 oder 13 gewesen, war ich in einer ähnlichen Situation, die aber natürlich weitaus weniger ernst war. Trotzdem weist ja einige Ähnlichkeit zu dieser Situation der Israeliten auf. Und zwar wollten damals unsere Eltern mit mir und meinen Geschwistern einen kleinen Urlaub über ein langes Wochenende machen. Das haben sie uns so ein, zwei Wochen vorher erst erzählt. Was sie uns aber nicht erzählt haben, ist, wohin die Reise denn gehen soll und was wir dort machen wollen. Es sollte wohl eine Überraschung werden. Damit bin ich allerdings alles andere als gut klargekommen. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte es in dieser Situation gar nicht aushalten, nicht zu wissen, wohin es denn gehen soll. Es könnte ja sonst wohin gehen. So irgendwo hin, wo es langweilig ist oder so, was weiß ich. Also habe ich mich wohl oder übel gezwungen gefühlt, meine Eltern so lange zu bequatschen und sogar damit zu drohen, nicht mitzukommen. Heute schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, bis sie mir endlich gesagt haben, wohin sie mit uns in den Urlaub wollen. Nach Köln. Nichts gegen Köln, aber als 12-13-Jähriger hat mich das jetzt auch nicht gerade begeistert, zumal ich ja immer noch nicht wusste, was wir denn da genau machen wollen. Als Familie haben wir nämlich eigentlich nie so Städteurlaube gemacht, deswegen ja, wusste ich gar nicht, so was macht man denn da überhaupt? Das wollten mir meine Eltern nämlich immer noch nicht verraten. Aber ich habe mich dann an den Computer gesetzt und selbst ein bisschen recherchiert. Okay, in Köln gibt's wohl einen Zoo und natürlich den Kölner Dom, das könnte man sich wohl alles angucken. Aber ja, besonders viel Lust hat mir das jetzt immer noch nicht gemacht. Bis ich dann einen Ort ganz in der Nähe gefunden habe, der mich dann doch gereizt hat. Das Phantasialand in Brühl, also ein Freizeitpark mit vielen Achterbahnen und so. Ich bin dann also mit meinem Fund zu meinen Eltern gegangen und habe sie darum gebeten, dass, wenn wir schon unbedingt nach Köln fahren müssen, können wir dann bitte, bitte, bitte einen Tag ins Phantasialand. Und damit war die Überraschung dann ruiniert. Denn natürlich war genau das schon längst der Plan. 2 Tage Phantasialand sogar und dann hat man immer noch einen Tag, um so ein bisschen Sightseeing in Köln zu machen. Ich habe mir also vollkommen grundlos Sorgen gemacht, dass meine Eltern vielleicht einen langweiligen Urlaub oder so geplant hätten. Und meine Eltern haben gelernt, dass man mit dem Teenie Niklas ganz behutsam umgehen muss, was Überraschungen angeht. Der Urlaub war übrigens sehr schön und wir konnten als Familie schon sehr schnell darüber lachen, wie ich mich da angestellt habe. Genauso, oder zumindest so ähnlich, wie die Israeliten hier mal wieder nicht auf Mose, Kaleb und Josua und vor allem nicht auf Gott vertrauen konnten, konnte ich damals meinen Eltern nicht vertrauen, dass sie mich und meine Geschwister kennen und wussten, was gut für uns ist und worüber wir uns freuen würden. Für mich gab es hier keine großen negativen Konsequenzen oder so, außer vielleicht die unnötigen Sorgen, die ich mir gemacht habe und naja, die ruinierte Überraschung. Mehr aber nicht. Bei den Israeliten sah das aber ganz anders aus. Wenn sie sich hier geweigert haben, Gott und Mose zu vertrauen und ins Land Kanaan einzuziehen, dann müssen sie mit den Konsequenzen daraus leben. Und die Konsequenz hier waren eben jene 40 Jahre Wüstenwanderung, bis schließlich eine neue Generation endlich das verheißene Land betreten konnte. Und trotzdem war Gott dabei. Er hat sein Volk nicht verlassen und sie schließlich eben doch ans Ziel geführt und sein Versprechen gehalten. Selbst dann ist die Geschichte natürlich noch längst nicht aus. Immer und immer wieder haben die Israeliten es, ja, mit dem Gottvertrauen auf ähnliche Art und Weise nicht so ernst genommen und haben ihr eigenes Ding gemacht. Immer und immer wieder sind sie auf die Nase gefallen, sind gescheitert. So wie auch wir in unserem Leben immer und immer wieder scheitern. Und immer wieder hat Gott trotzdem an seinen Versprechen festgehalten und sie nicht allein gelassen. Das ist wohl eines der Grundmotive der Geschichte Israels, wie sie im Alten Testament erzählt wird. Ein kleines weiteres Beispiel noch. Eigentlich sollte das Volk keinen König haben oder so. Gott und seine Gebote, die Priester und Propheten, sollten eigentlich ausreichen, um so eine Gesellschaft am Laufen zu haben, halten. Aber das Volk war dann eben doch der Meinung, dass sie wie alle anderen Völker um sich herum eben doch einen König ganz gut gebrauchen könnten. Und Gott hat sie machen lassen. Er hat sogar über den Propheten Nathan den König selbst ausgesucht, Saul. Mit dem ging es dann aber irgendwann bergab und David wurde König, ein Mann ganz nach dem Herzen Gottes, der trotzdem auch immer und immer wieder scheiterte. Und trotzdem hat Gott ihn und sein Volk nicht verlassen. Ich kenne dieses Gefühl des Scheiterns nur zu gut und auch die Angst davor, die ja vor Entscheidungen lähmt. Deswegen habe ich mein erstes Studium, das ich direkt nach dem Abitur in vollkommener Selbstsicherheit begonnen habe, auch nach einem Semester schon wieder abbrechen müssen, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Informatik habe ich damals angefangen zu studieren, weil Computer und Programmieren ja immer voll mein Ding waren, aber dann kam die schöne Vorlesung Mathematik für Informatiker und ja, in der bin ich dann gar nicht klargekommen. Mein ganzer Lebensplan ist so innerhalb eines Semesters gescheitert. Die Brücke, die so fest erschien vorher, war dann halt eben eher doch so wie die eine Brücke in Dresden, von der wir letztens gehört haben, die eingestürzt ist. Mein ganzes Leben wurde da aus der Bahn geworfen. Aber inzwischen bin ich sehr glücklich damit, wie es am Ende gelaufen ist. Ich hätte bestimmt auch irgendwie das Informatikstudium schaffen können mit 1 oder 2 Extrasemestern. Aber hätte ich nicht die Entscheidung getroffen, abzubrechen, also mein eigenes Scheitern einzugestehen, hätte ich wohl nie das schönste Fach der Welt, also Theologie, studiert und wäre heute nicht hier. Scheitern und Niederlagen gehören zum Leben, auch zum Leben mit Gott einfach dazu. Sie helfen uns beim Wachsen und in all dem ist Gott uns trotzdem nah. Denn auch im Scheitern spricht er nicht nur zu Josa, sondern auch zu dir und zu mir. Ich habe dir doch gesagt, dass du stark und mutig sein sollst. Fürchte dich nicht und schrecke vor nichts zurück. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Das ist natürlich keine Garantie dafür, dass wir niemals auf Schwierigkeiten stoßen werden, wenn wir nur oft genug beten oder Bibel lesen. Aber es ist die Zusage Gottes, dass er da ist und dass er treu ist, egal was passiert. Wenn große Veränderungen im Leben ansteht, wenn wir vor der einen oder anderen Brücke stehen, die uns Angst macht, dann ist auf einmal alles ganz unsicher. Und wir wissen nicht, ob uns das, was vor uns liegt, gelingen wird. Aber egal, was passiert, Gott ist da und bleibt dir treu. Das darf dir und mir Mut machen, zuversichtlich in neue Situationen zu starten und ohne Angst diese oder jene Brücke zu überqueren. Amen.